Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hallo und herzlich willkommen zum besten, tollsten und genialsten Podcast, den es in Deutschland gibt. Willkommen zu Social Mixtape. Jede Woche haben wir hier ein Date zwischen zwei ziemlich bekannten Gästen eingefädelt. Die Gesprächsthemen bestimme aber wie immer ich, euer Lieblingsaufnahmeleiter Benedikt. Als Anregung dazu liegt ein Stapel Karten bereit. Also packt das Popcorn aus, legt die Beine hoch und spitzt die Ohren.
Willkommen zurück
beim Social Mixtape Podcast. Ich finde auch schön, dass wir sagen, willkommen zurück.
Ja, ne?
Als würden wir das jede Woche hier moderieren. Das ist kein Ding für uns.
Nee.
Das ist, genau, wir sitzen also für die, die diesen Podcast ja auch mitverfolgen, die wissen natürlich, dass hier jede Woche neue Gäste sitzen. Mhm. Ich muss ehrlich sagen, ich habe noch gar keine Folge gehört. Ich weiß gar nicht, wie dieser Podcast eigentlich aufgebaut ist.
Aber wir tun einfach mal so.
Als wüssten wir das?
Ja.
Das haben wir schon gesagt. Okay, du machst ja auch Podcasts, oder?
Ja.
Du hast einen sehr, sehr bekannten Podcast.
Vielleicht können wir erst mal sagen, wer hier so sitzt. Vor mir sitzt Fabian Grischkat.
Stimmt, wir haben uns gar nicht vorgestellt. Ja. Wie unhöflich.
Ja, was machst du so? Du machst ja auch einen Podcast.
Genau, ich bin auch ganz kompliziert. Ich bin Influencer auf der einen Seite, dann moderiere ich einige Formate, vor allem bei den Öffentlich-Rechtlichen. Und ich arbeite noch im Hintergrund bei einer Agentur, so als Kreativer. Und genau, ich mache auch einen Podcast, noch ganz nebenbei, mit einem Bundestagsabgeordneten, wo wir über politische Themen jede Woche sprechen und versuchen, also er ist 71 Jahre alt, ich bin 20 Jahre alt und wir versuchen also immer verschiedene Sichtweisen auf die Dinge zu bringen, weil du natürlich mit 20 Jahren ganz andere Vorstellungen auch vom Leben allgemein hast als mit 71 Jahren. So, und wer sitzt vor mir?
Hier sitzt Alexa Grassmann. ja, ich bin eher bekannt unter Alexas Earth, falls mich irgendwer kennt, vielleicht auch nicht. Ja, ich habe auch einen Podcast und genau da versuche ich, genau wie auf meinem Instagram-Kanal auch, so ein bisschen Geschlechterrollen, auch psychische Krankheiten zu entstigmatisieren und zu thematisieren und ein bisschen das anzusprechen, was mir selber eigentlich Scham bereiten würde, deswegen No Shame. Ja, genau, und das immer mit verschiedenen GästInnen.
Ja, und ich glaube, das ist auch unser großer Punkt, bei dem wir uns überschneiden. Wir sprechen halt gerne über Tabuthemen. Beziehungsweise, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich spreche oft auch über ein Thema, von dem ich gar nicht weiß, dass es ein Tabuthema ist. Also mir ist es wichtig, über alles zu reden. Und oft kommen Menschen und sagen, oh, da redet man aber jetzt nicht im Restaurant drüber. Ich denke, warum denn nicht? Also ist doch. Und gerade auch so was die Themen angeht, zum Beispiel LGBTQIA+-Rights, feministische Themen. Ich glaube, da haben wir die größten Überschneidungen.
Aber weil wir auch beide ja damit auf jeden Fall zu tun haben, persönlich. Ja. Und wir haben hier so Fragen vor uns liegen.
Dann glaubst du das? Ich glaube nämlich, das ist der Grund, warum wir hier nämlich heute
sitzen. Ich glaube auch.
Nicht nur, weil wir beide auch Podcasts machen, sondern, also ich kann es ja vorwegnehmen, ich bin bisexuell und ich habe mich vor, ich weiß es gar nicht mehr, wie lange das her ist, 2 Monaten, das müssten so 1 bis 2 Monate jetzt gewesen sein, habe ich mich geoutet.
Frisch geoutet.
Ganz frisch geoutet auch.
Kleines Baby bei.
Ja. Ich war ja in meinem Freundeskreis und in meiner Familie war ich ja.
Ja, ich wusste es ja auch schon.
Genau, aber mal so wirklich öffentlich geoutet. Und ich bin mir bei dir gar nicht mehr sicher.
Bei mir liegt das.
Los, label dich.
Ja, ich bin queer und ich habe mich vor 2, 3 Jahren, glaube ich, öffentlich. Ich hatte keinen richtigen, so wie du, so einen Outing-Post.
Ja.
Aber ich habe es halt irgendwann mal erwähnt. So. Und dann bin ich immer öffentlicher damit umgegangen. Aber ich hatte auch im privaten Kreis schon vorher mein Coming Out.
Ja, irgendwo liegt hier eine Frage, wo es auch so um Labels geht. Das heißt aber, also mit queer gibst du dir ja, also ich meine, bisexuell ist ja schon ein spezifischeres Label. Ich mag auch dieses Wort eigentlich nicht, sich labeln.
Ja.
Aber das ist ja auch umstritten. Also ja. Müssten wir uns eigentlich im Jahr 2021, müssen wir uns da überhaupt noch solche Labels geben? Oder wäre es nicht eine perfekte Gesellschaft, in der man gar nicht mehr darauf achtet, was denn da...
Ich glaube, es wäre schön, wenn man das nicht mehr müsste. Aber wir leben halt nicht in der Welt, wo man das nicht mehr muss, um halt auch einfach Menschen Sichtbarkeit zu geben und Sicherheit irgendwie mit einem Label. Und vor allem, um auch darauf aufmerksam zu machen, vor allem so... die breite Masse, die jetzt nicht unbedingt sich in unseren Kreisen bewegt, dass es andere Lebensrealitäten gibt als die heteronormative Lebensrealität. Ja. Und deswegen sind Labels so wichtig, glaube ich, um einfach darauf aufmerksam zu machen.
Ja, stimme ich dir vollkommen zu. Gerade auch, was du ansprichst, wenn es ja so, ich höre auch oft, wenn es um den CSD zum Beispiel geht, dass Leute sagen, ja, aber ihr wollt doch Normalität schaffen für dieses Thema. Warum habt ihr denn dann einen besonderen Tag? Das ist auch das gleiche Argument, was dann kommt, ja, warum gibt es denn einen Weltfrauentag, wo sich dann irgendwelche beleidigten Männer beschweren, warum gibt es denn keinen Weltmännertag, weil eben sowohl Frauen mit Männern immer noch nicht gleichgestellt sind, vor allem, dann kommt auch das Argument, ja, aber in Deutschland auch schon, nein, nicht mal in Deutschland. Und das gleiche ja auch, wenn es um Bisexuelle, Homosexuelle, Transsexuelle, wir haben einfach nicht den Komfort, den heterosexuelle Menschen auf dem Planeten haben. Deswegen finde ich es auch weiterhin wichtig, also man muss sich nicht labeln, aber man sollte auch niemanden angreifen und sagen so, ja, ich sehe das auch als vollkommen überflüssig, muss man auch, also nee, hat schon einen Grund, dass man das auch in 2021
auf jeden Fall
macht. Sollen wir noch eine Frage hier ziehen?
Ja, zieh doch mal eine.
Also, hier steht inneres und äußeres Coming Out. Wie viel Zeit vergeht dazwischen? Also,
also bei mir war es tatsächlich, ist es gar nicht so ein langer Zeitraum, weil ich mein inneres Coming-out, also dass ich erstmal vielleicht erkläre, ein inneres Coming-out.
Ich wollte gerade sagen, viele wissen vielleicht gar nicht, was das ist.
Inneres Coming-out ist, wenn ich mir halt selbstbewusst werde über meine sexuelle Orientierung. Und äußeres Coming-out ist dann eben, andere darüber zu informieren und das halt auch nach außen zu tragen irgendwie, was ja auch schon mal Heterosexuelle gar nicht machen müssen.
Genau,
ne? Also
genau.
Weil es halt einfach erwartet wird.
Ja.
Genau, und bei mir war es halt so, dass ich... verliebt war tatsächlich eine Frau, aber ich bin mir dem nicht so ganz bewusst geworden. Und eine Freundin von mir, mit der ich das die ganze Zeit thematisiert habe, hat mir dann irgendwann gesagt so, du stehst halt auf sie, so, du bist halt verliebt. Ja. Und dann wurde mir das irgendwie so im Prozess halt klar, weil ich bin halt nicht mit der Lebensrealität aufgewachsen, dass das überhaupt so, also ich hatte keine queeren Menschen um mich und bin damit jetzt nicht so konfrontiert gewesen in meinem Alltag, sodass ich dann halt erstmal rausfinden musste, dass ich überhaupt Frauen auch gut finde.
Ja, same bei mir. Hast du dich mal in eine Freundin von dir oder vielleicht sogar in die beste Freundin verliebt?
Ja.
Das ist eigentlich so eine ganz blöde Frage, aber ich habe mich auch mal in einen sehr engen Freund. Ja. Also ich weiß nicht, verliebt, aber schon so ein bisschen.
Ja, doch, ich schon.
Aber man hat es zumindest gewünscht, schade, dass wir befreundet sind und uns nicht gerade zufällig auf einer Party begegnet sind. Der genau inneres, äußeres Coming-out, du hast es gerade schon angesprochen, bei Heterosexuellen findet beides meist nicht statt. Also ist ja zum einen nicht so, dass du irgendwie vor die Kamera trittst und sagst, übrigens, ich bin heterosexuell, da schauen dich ja auch alle schief an. Aber dir wird ja auch nicht, also einem wird ja auch nicht klar dann mit, weiß ich nicht, 13, 14 Jahren, oh, ich glaube, ich bin heterosexuell. Einfach, weil in so einer heteronormativen Gesellschaft davon ja automatisch ausgegangen wird. Denn bei mir, ich glaube, ich habe mit 13, 14 so die ersten Gefühle entwickelt für auch Männer. Also zu dem Zeitpunkt ging ich davon aus, ich sei heterosexuell und das hat so 2 Jahre gedauert. Es ist immer so gesprungen. In der einen Woche dachte ich, ich bin homosexuell und in der anderen Woche war ich heterosexuell. Und bis ich irgendwann begriffen habe, wenn das halt die ganze Zeit von A nach B springt, könnte es vermutlich sein, dass ich auf beide Geschlechter stehe. Und äußeres Coming Out ist ja quasi eigentlich erst jetzt abgeschlossen seit zwei Monaten.
Ja.
Und ich muss sagen, das Innere vielmehr... schwieriger, also selbst erstmal wirklich für sich festzulegen und zu merken, okay, du bist das oder du könntest möglicherweise bisexuell sein, war für mich viel schwieriger, als das Leuten dann zu erzählen. Ich bin da relativ offen mit umgegangen.
Ja, aber du hast dir ja trotzdem Zeit gelassen, oder?
Warum? Ja, bis ich es komplett öffentlich gemacht habe, weil ich immer dachte, das ist so eine Sache, die zu meinen privaten Details gehört. Ich spreche immer davon, ich habe so eine kleine Kiste mit privaten Informationen, die will ich nicht unbedingt aufschließen. Also wir beide teilen ja unglaublich viel von unserem Leben. Und für mich gehörte so Beziehung und sexuelle Orientierung lange Zeit nicht dazu. Und irgendwann habe ich gedacht, ja, warum eigentlich nicht? Ist ja auch einfacher, also wenn du nicht immer um die Ecke reden musst, um nicht zu verraten, du bist bisexuell.
Ja, auf jeden Fall. Und es fühlt sich auch besser an, oder?
Voll, ich war ja bei meinem Coming-out einen Tag später, haben wir uns ja getroffen Und da habe ich dir ja auch noch erzählt, ich fühle mich total frei. Ich habe mich sogar die ganze Zeit rechtfertigt. Ich meinte immer, das soll jetzt nicht blöd klingen, aber ich fühle mich einfach gut. Und im Endeffekt habe ich auch gemerkt, nee, ich muss mich dafür gar nicht entschuldigen. Das war so eine Last, die da abfällt. Ja. Hast du denn ein Coming-out bei deinen Eltern auch gehabt oder in deinem engen
Freundeskreis? Ja, bei meiner Mom. Aha. Und dieses Coming-out, das war wirklich witzig.
Ja.
Wir waren in einer Bar, es liegt schon was zurück, und dann habe ich zu ihr gesagt, so ja, also sie hat sich irgendwie umgeschaut in dieser Bar und da waren ganz viele ältere Herren und Frauen anwesend. Und ich habe gesagt, ja, komm, wie wär's denn mal mit Frauen? Also wie wär's mit Frauen? Meine Mama so, ach nee, was soll das jetzt? Und ich hatte ihr halt 2 Jahre von einer Frau erzählt, in die ich verliebt war, mit der ich dann sie auch gedatet habe und habe aber nie ein Pronomen benutzt, weil ich mich nicht getraut habe, so irgendwie damit gehadert habe, dass halt irgendwie, ne, kennst du vielleicht. Und dann habe ich gesagt so, ja, das sage ich nur, weil die Person, von der ich ja die ganze Zeit erzählt habe, eine Frau ist. Und das war mein Coming Out.
Ja, ich habe früher auch ganz oft die Person, die man liebt. Das Lustige war, ich habe das zuerst meinem Vater erzählt, nicht mal irgendwie einem besten Freund oder der besten Freundin. Und ich hätte, glaube ich, kein besseres Coming-out haben können. Ich fand es sogar ein bisschen schrecklich, weil mein Vater hat dann, also das ist total cool aufgefasst, hat mir dann erzählt, dass er auch in seiner Jugend mal solche Gefühle hatte oder dass er zumindest einmal Interesse hatte. Und auf einmal fing an, mein Vater mir Sachen von seiner Jugend zu erzählen, wo er auf irgendwelchen Inseln dann abends mal irgendwie, weiß ich nicht, den Kellner. Und ich dachte, wow, stopp. So, ich bin 15, ich brauchte sehr lange, mir den Mut zu fassen, dir das zu erzählen. Aber damit habe ich nicht, also... Aber super, also ich glaube, ein besseres Coming-out kann man gar nicht haben. Für die ZuschauerInnen, die das hier gerade nur hören und nicht sehen, wir sitzen hier an einem Tisch und hier liegen ganz viele Fragen vor uns. Wie gesagt, für die, die das gerade sehen, total überflüssige Informationen. Ich habe mir hier eine rausgepickt. Was sind die häufigsten Klischees und Vorurteile, mit denen ihr konfrontiert werdet?
Wirst du? Du wahrscheinlich, weil du dich als bisexuell identifizierst, damit irgendwie, dass du eigentlich nur auf Männer stehst oder eigentlich schwul bist, ne? Das ist so ein häufiges.
Man soll sich entscheiden.
Oder man hat mehr Auswahl, wird mir auch oft gesagt, obwohl ich halt eigentlich hauptsächlich auf Frauen stehe.
Ja, aber ich finde das total schrecklich. Also auch was mir aufgefallen ist, man denkt ja immer auch in so einem queeren Raum oder in einer queeren Community sind die Leute aufgeklärt. Aber ich habe schon von ganz vielen auch homosexuellen Männern zum Beispiel habe ich Dinge gehört, wo ich dachte, hey, ihr müsstet doch eigentlich viel besser darüber Bescheid wissen. Zum Beispiel habe ich auch ganz oft einen Korb bekommen von zum Beispiel homosexuellen Männern, weil sie gesagt haben, nee, bisexuell ist doch nur ein Experiment quasi, was er dann mit mir macht und ich will nicht das Experiment sein oder er braucht ja dann noch das andere. Mhm. Und also nicht nur heterosexuelle konfrontieren einen mit solchen Klischees, sondern auch in den queeren Szenen selbst gibt es noch diese
alten Muster. Ja, es gibt ganz viele Stereotypen.
Ja.
Auf jeden Fall.
Aber was ist denn das Schlimmste, was du so gehört hast oder wo, so ein Satz, wo du denkst, nee, auf den könntest du auch dein Leben lang jetzt
verzichten? Das ist vielleicht nicht objektiv das Schlimmste, aber für mich persönlich diese Aussage von Männern, so, du musst erstmal einen richtigen Mann treffen.
Mhm.
Und dann, ja, finde ich nicht cool.
Die Aussage kommt auch meistens von richtigen Männern. Also wirklich von denen.
Oder irgendwie kann ich mitmachen. Ja, also so braucht ihr noch einen Mann, so nach dem Motto. Ach. Obwohl ja gerade das, denke ich mir halt, an einer Beziehung mit einer Frau ist ja das Schöne, dass kein Mann dabei ist.
Ich glaube, ganz viele Männer, die diesen Podcast hören, sowieso schon mit so einer passiv-aggressiven Haltung, die schalten jetzt spätestens ab.
Ich glaube auch.
Ah. Oh nein, Gott. Aber tatsächlich, also ich bin ja auch ein Mann, aber auch gerade bei dem Thema gehen mir oft Kommentare von Männern tierisch auf die Nerven. Auch zum Beispiel, ja, wenn sich zwei Männer im Bus küssen, das kann ich ja gar nicht sehen, aber Lesben-Pornos sind geil. Ja. Ich denke, hör mal, super. Du hast auf jeden Fall, also Equality wird bei dir ganz groß geschrieben. Ja. Hast du noch eine Karte?
Ich zieh mal eine Karte hier.
Zieh mal eine Karte. Die liegen übrigens nicht verdeckt hier auf dem Tisch. Also ist jetzt nicht so, dass wir eine nehmen und denken, oho, was steht da drauf? Sondern wir sehen eigentlich schon, welche Frage wir dann ziehen.
Was würde eurer Meinung nach zur Geschlechtergleichheit beitragen? Welche Weichen müssten gestellt werden? Also ich finde, ein ganz wichtiges Tool, was sich ja gerade auch sehr verändert, ist Sprache, weil Sprache es macht. Und dass man auch da aufs Gendern achtet.
Ich würde sagen, du genderst auch, oder?
Ja.
Ja.
Und ich bin da auch nicht perfekt, aber ich versuche es jedenfalls.
Ja.
Und ja, dass wir das alle in unseren Alltag einbauen. Und dann fände ich es tatsächlich auch schön, wenn große Zeitschriften und Zeitungen das machen würden, was sie ja nicht tun. Genau, aber ich glaube, dass...
Was einige nicht. Also es gibt natürlich mittlerweile auch, sehe ich immer mehr RedakteurInnen, die gendern. Aber das stimmt schon, gerade auch bei den großen Tageszeitungen. Ja. Oder von der großen Zeitung mit den großen Buchstaben. Mhm. Ich glaube, vor allem da habe ich es noch nie gesehen. Bin aber auch nicht so ein aktiver Leser des Blattes.
Nee, ist es noch nicht. Hat noch keinen Einhalt in die Zeitung.
Ich glaube, was auch wichtig ist, ist natürlich wie in jedem, bei jedem Thema Bildung und Aufklärung, aber auch so ein bisschen Einsicht, vor allem da auch wieder von Männern. Ich muss ganz ehrlich sagen, noch vor einem Jahr.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hielt ich Gendern für ziemlich bescheuert und habe das gar nicht verstanden und habe immer argumentiert mit einem ganz schlimmen Argument, was auch kein Argument wirklich ist. Es gäbe ja viel größere Probleme und warum sollten wir uns auf die Sprache konzentrieren? Und dann habe ich einen sehr tollen Menschen kennengelernt oder beziehungsweise mich einen sehr tollen Menschen auch verliebt. Und sie hat mir, für sie war das vollkommen normal zu gendern. Sie hat auch studiert und da haben das sowieso alle Studierenden gemacht. Und durch sie habe ich gemerkt eigentlich, in welche Sackgasse ich da gelaufen bin und wie engstirnig ich gedacht habe und auch wie egoistisch und privilegiert das war, dass ich einfach beschlossen habe, ich brauche das gar nicht und gendern ist leider Quatsch. Und dann habe ich angefangen, mich mal so ein bisschen damit zu beschäftigen und auch heute mir passieren immer wieder Fehler, auch wahrscheinlich hier in der Folge könnte man jetzt schon wieder Sachen... Aber vor allem, wenn man vor der Kamera sitzt, versuche ich so extrem darauf zu achten. Aber gendern, das ist ja auch ein Thema da.
Ja, spalten sich die Geister.
Ja, das ist...
Und ich glaube, wie du auch gesagt hast, ist es wichtig, dass also einfach die Informationen über, dass es eben noch nicht keine Geschlechtergleichheit gibt.
Ich wusste zum Beispiel gar nicht, warum das auch, also warum die Sprache auch so wichtig ist. Deswegen meine ich Bildung und Aufklärung.
Ja, genau. Und ich finde da auch wichtig, dass zum Beispiel wir mit unseren Kanälen solche Themen auch irgendwie öffentlich machen, weil wir so viele Menschen auch erreichen und vielleicht auch Mut machen können, wenn wir einfach offen über Themen wie zum Beispiel auch, was ja auch ein Thema ist, was durch Gender-Ungleichheit entsteht, Sexismus und Gewalt an Frauen zum Beispiel thematisieren. Und ich habe da auch schon mal persönliche Erfahrungen geteilt und so, so tolles Feedback halt bekommen von Frauen und aber auch Männern, die sich dann vielleicht auch trauen, ein bisschen damit öffentlicher umzugehen.
Ja.
Und ich glaube, es ist unglaublich wichtig, dass wir da in Dialog gehen und alle so ein bisschen mehr Mut fassen, um... ja, da ein bisschen vorzugehen. Aber ich glaube, dass es auch ein Change in der Politik braucht. Mhm. Also irgendwie durchsetzbare Gesetzesvorschläge.
Bräuchte es ein Gesetz fürs Gendern?
Oh Gott.
Weil mir wurde letztens vorgeworfen in einem Podcast, dass ich mich auch immer auf Gesetze sehr stark stütze, obwohl das früher bei anderen, gerade auch Jugendbewegungen, gar nicht so das Ding war. Da fand man Gesetze eigentlich eher störend. Und heute die jungen Menschen, die politisch aktiv sind, kommen direkt oft mit, wir brauchen da und da ein Gesetz. Also ich finde es auch nicht schlecht. Aber ich weiß gar nicht oft, ob Gesetze zum Beispiel beim Gendern, kann man das? Kriegt man das durch? Würde das überhaupt durchgehen, wenn wir jetzt vorschreiben?
Ich glaube, das würden wir nicht durchkriegen.
Ich glaube es nämlich, also leider auch nicht.
Aber man kriegt halt schon mit einer Mehrheit zum Beispiel Petitionen an den Start und kann so schon was verändern und auch in den Bundestag reinbringen.
Also natürlich verändern ja Gesetze auch was. Wie gesagt, ich berufe mich auch immer darauf, wir bräuchten hier und da ein Gesetz. Aber ich weiß oft gar nicht, ob das so geil ist, wenn man quasi durch ein Gesetz was versucht zu erzwingen.
Ja, erzwingen kann man gar nichts.
Ja. Ich glaube, da muss ich vor allem, aber doch, du hast recht, in der Politik muss ich einiges ändern. Und auch, wollen wir noch mal eine Karte ziehen?
Tu dies.
Welche hatten wir?
Vielleicht die vorletzte schon? Und danach noch eine.
Wie eng ist der Zusammenhalt in der LGBTQIA+-Community?
Also ich habe schon das Gefühl, dass man sich sehr supportet, auf jeden Fall. Also ich in meinem Umkreis und die queeren Menschen oder nicht heterosexuellen Menschen, die ich kenne.
Ja.
Und ich glaube aber, dieses Stereotyp, dass irgendwie jetzt alle dann irgendwie zusammen rumhängen und so, das ist jetzt nicht so gegeben. Oder wie viele nicht-heterosexuelle Menschen hast du in deinem Umfeld?
Boah, doch, einige, viele. Also gerade auch, ich bin jetzt nach Berlin gezogen. Ich weiß auch nicht, wie das zustande gekommen ist, aber ich würde mal sagen, der Anteil von heterosexuellen Menschen liegt vielleicht bei 5% da in meinem Freundeskreis oder 10%. Also schon, ja, aber ich finde es auch schwierig. Es gibt ja nicht die eine Community, genau. Die eine queere Community. Ja. Es gibt ja so viele, also das wäre auch, da wird ja keiner mehr durchblicken. So viele verschiedene Kreise und Gruppierungen und auch von Stadt zu Stadt dann unterschiedlich. Also ich kenne viele Gruppen dann hier in Köln und andere in Berlin. Was mir aufgefallen ist, also ich weiß nicht, ob das auch eine sehr subjektive Erfahrung ist, aber die BerlinerInnen, ich finde, da ist oft so ein bisschen mehr Gossip. Also in Köln sind irgendwie alle gut drauf und selbst wenn es mal mies läuft, dann trinkt man einen Kölsch und dann ist morgen ist sowieso wieder Karneval und man hat alles vergessen. Ja. Und in Berlin, die sticheln sich oft so da rein. Also nicht, dass da der Zusammenhalt nicht da wäre, aber da ist schon viel Gossip und hier wird hinterm Rücken geredet und da, also ich mag die Kölner Community so ein bisschen lieber, die ist ein bisschen auch langweiliger, in Anführungszeichen. Hier passiert nicht so viel, in Berlin, da ist jeden Tag Drama.
Geil.
Ich hoffe, es fühlt sich jetzt niemand angegriffen.
Ich bekomme davon gar nicht so viel mit, aber gut. Das
ja. Nein, das ist ja auch, also das kannst du ja nicht verallgemeinern. Es gibt ja auch Leute in Berlin, also zum Beispiel auch kein Fan von Gossip, aber ich habe da immer so ein bisschen am Rande Sachen mitbekommen, ich dachte, boah, krass. Irgendwie so, Köln war so ein bisschen Dorf im Vergleich.
Ja, Berlin ist schon mal größer und krasser.
Du musst noch eine Karte ziehen.
Okay.
Wir hätten auch so schlau sein können und die einfach zur Seite legen können, die wir schon vorgelesen haben.
Tja. Die hatten wir schon.
Ja.
Okay. Euch selbst zu akzeptieren und anzunehmen, ist euch das schwer gefallen? Wenn ja, warum? Ist dir das schwer gefallen?
Ja, warum ist die wichtige, ich weiß gar nicht warum, vermutlich liegt es auch daran, gerade als Junge und als Mann bekommst du vermutlich auch nicht mehr so stark wie früher, aber immer noch ein Bild vom starken Mann vermittelt, auch Männer weinen nicht und ach komm, sei ein Mann, steh da drüber und ich war schon immer ein sehr sentimentaler Mensch, also auch wenn ich sehr extrovertiert nach außen wirke, ich habe über vieles nachgedacht, auch über vieles zu lange nachgedacht. Und einem wird das so ein bisschen aberkannt, dass du ja, also ich habe dann auch oft, gerade auch in meiner Jugend mal geweint, weil ich überfordert war, weil ich gar nicht wusste, was mit mir gerade passiert.
Was ja auch zu ganz normalen Emotionen dazugehört.
Was vollkommen normal ist, was dir aber kaum jemand sagt, dass das normal ist. Ja. Also ist es normal gewesen für mich früher, dass ich dann Fußball im Verein gespielt habe. Und es war normal, dass, wie gesagt, die Jungs immer so ein bisschen rauer und härter waren. Weiß nicht, ich fand Kunst toll, ich fand Fotografie toll, ich fand, ich fand es auch mal toll zu reden. Einfach über seine Gefühle zu reden. Aber das wollten dann in meinem Umfeld die meisten Jungs irgendwie. Und das fiel mir schwer, dann mich zu akzeptieren, dass das alles auch vollkommen normal ist. So, ich darf mal traurig sein, ich muss nicht immer der Starke sein.
Ich habe letztens auch mit einem Freund geredet und der kann sich nicht erinnern, wann er das letzte Mal geweint hat. Also er meint mindestens vor 10 Jahren.
Ja.
So lange ist das her. Obwohl er es gerne tun würde, aber er weiß schon gar nicht mehr, wie er das irgendwie ausdrücken soll. Und da merke ich halt, habe ich auch noch viel aufzuholen, was das angeht, wie Männer auch unterdrückt werden teilweise und in ihrer Männlichkeit irgendwie so hochgebauscht werden und da irgendwie auch damit konform gehen müssen.
Eine toxische Männlichkeit betrifft auch Männer.
Ja.
Ja, aber warst du immer schon, ich würde mal sagen, du bist sehr auch mutig in der Öffentlichkeit. Ich glaube, gerade viele, auch vor allem junge Frauen, sehen dich bestimmt als Vorbild und ziehen auch so ein bisschen Energie aus deinem Auftritt. Warst du immer schon so mutig, dass du dich ins Rampenlicht gestellt hast und gesagt, ich bin...
Nee, gar nicht. Eigentlich ist das alles Expositionstherapie, wo man ja genau das tut, wovor man eigentlich Angst hat. Ja. Also ich bin gar nicht so, dass ich jetzt mich so gerne die ganze Zeit vor die Kamera stelle, sondern eher, dass ich das wirklich üben musste oder irgendwie auch gemacht hat, weil es mir geholfen hat, dabei selbstbewusster zu werden. Und für mich war das echt ein Prozess und ich glaube auch, man ist nie ganz angekommen. Also ich bin in diesem Prozess immer noch. Also mich irgendwie selbst, ich bin jetzt nicht 100%, dass ich mich selbst akzeptiere und ich glaube, es ist auch menschlich und genau das aber zu akzeptieren, dass das nicht so ist, das hat mir geholfen und da habe ich irgendwie dran gearbeitet. Ja. Also zu akzeptieren zum Beispiel, dass ich gerade irgendwie traurig bin oder unsicher oder Zweifel habe oder es mir vielleicht auch schlecht geht, wenn ich negative Kritik bekomme oder irgendwie so Nachrichten, die mich angreifen. Und ja, genau, das ist eigentlich so der Prozess von meiner Selbstakzeptanz.
Die Nachrichten, die dich angreifen, ist ein gutes Stichwort. Bekommst du viel negatives Feedback? Also zum Beispiel bei meinem Coming-out, das habe ich auch schon mal in einem anderen Podcast erzählt, habe ich erst mal 10 Minuten lang nicht auf mein Handy geguckt, weil ich so doch ein bisschen Panik hatte, was jetzt da auf mich zukommt. Und es war am Ende 99% wirklich vollkommen positiv. Ich habe aber auch eine ziemlich coole Community und ich will nicht sagen, dass du das nicht hast, aber deine Beiträge sind ja oft noch mal stärker diskutiert als meine. Und doch, du teilst ja oft auch üble Nachrichten, aber wie viel bekommst du davon so wirklich am Tag?
Nee, meine Community ist auch richtig cool. Also ich glaube eigentlich, dass sie alle, also reagieren auch sehr positiv und ich bekomme auch richtig, richtig tolle Nachrichten.
Ja.
Ich glaube eher, dass diese Nachrichten von außen kommen, also vielleicht von Menschen, die irgendwie von einem anderen Kanal oder woher auch immer auf meinen Kanal stoßen, mir gar nicht folgen und dann vielleicht auch so Troll-Accounts haben. Also das sind jetzt nicht die Leute, die mir irgendwie folgen. Und trotzdem glaube ich auch, dass die viele von den Menschen, die mir folgen, sehr kritisch sind, aber positiv, indem sie halt viel hinterfragen und irgendwie auch einen hohen Anspruch an Thematiken haben, dass ich die bearbeite. Und das hilft mir eigentlich, weil es irgendwie einen Anspruch hat. Weil es kann ja schnell irgendwie in eine Richtung laufen, dass man viel Oberflächliches teilt und irgendwie nicht mehr so viel Anspruch im Content hat.
Ja, aber so richtig fiese Kommentare. Mhm. Also ich kann mir doch schon vorstellen, dass du da vielleicht auch mehr bekommst. Auch vielleicht, weil du eben eine Frau bist. Es ist ja nachweislich so, dass Frauen gerade auf Twitter und Instagram und Co. mehr Hasskommentare, deutlich mehr Hasskommentare abbekommen, als das Männer bzw. männlich sozialisierte Menschen. Kriegst du da auch mal wirklich so richtig ekelhaft? Also ich will ja nicht, dass du jetzt irgendwelche Kommentare ausfasst. Wir müssen das nicht hier vorlesen, aber...
Ja, doch, habe ich schon bekommen. Ja. Das hat mich schon teilweise auch echt fertig gemacht, sodass ich dann irgendwie dachte, so, ich mache jetzt eine Woche Pause oder 2 Wochen, wo es mal irgendwie ganz viel war auf einen Schlag, aber also mittlerweile ist es okay, nur ich glaube auch, dass einfach, wenn man in der Öffentlichkeit steht, so wie du es ja auch tust, dass ganz viele, glaube ich, glauben, dass man ihre Meinung teilen müssen, aber es sind ja so viele Menschen, die das glauben, dass man kann ja nicht jede Meinung vertreten, sondern man hat halt seine eigene und man kann dem nicht entsprechen und ich glaube, das muss man sich einfach irgendwie ins Gedächtnis rufen.
Ja, du kannst nicht jedem gerecht werden.
Genau, und das sollte man, glaube ich, auch gar nicht. Also den Anspruch muss man gar nicht haben und ich glaube, es wird immer Personen geben, die das nicht cool finden, was du machst, aber solange du halt selber damit irgendwie im Reinen bist, das ist, glaube ich, das Wichtige.
Ja, wo ich gerade, ich sehe nochmal diese Karte, wo hier Klischees drauf stand. Hat man dir schon mal vorgeworfen, du würdest diese Themen wie sexuelle Orientierung nur behandeln, um es quasi für Erfolg zu nutzen, weil mir hat man das oft, weil ich mich ja nicht dazu direkt geäußert hatte bis zu meinem Outing. Ich galt dann irgendwann auch als, wie nennt man das, Straight Ellie. Also ich supporte das, aber dann bekam ich auch ganz viele, viele Kommentare. Ja, er macht das nur, weil es kommt gut an. Und Regenbogenfarben sehen ja super toll aus. Wo ich mir auch gedacht habe, ich glaube, es wäre deutlich einfacher.
Wenn du dich outen würdest.
Erstens, aber es wäre auch deutlich einfacher, erfolgreich zu sein und nicht queere Themen zu machen. Ja. Also wenn ich alles für Erfolg tun würde, hätte ich mir, glaube ich, nicht diese Nische ausgesucht. Und das ist mir irgendwann auch auf dir, aber hast du das auch?
Ja, vor allem ist es ja kein leichtes Thema überhaupt zu thematisieren, wenn man selber damit...
Voll.
Weil es ja so ein persönliches Thema ist, weil wer spricht schon die ganze Zeit irgendwie über Vorlieben und das ist ja auch was so Liebe und so, das sind so persönliche Dinge.
Ja.
Also mir wurde das jetzt nicht so oft vorgeworfen, aber selbst wenn es das würde, dann würde ich das, glaube ich, auch nicht als Thema jetzt wählen. Für mich ist halt einfach natürlich, weil es mich beschäftigt und weil es so meine Themen sind. Und deswegen thematisiere ich es auch und ich finde es auch super wichtig.
Ich wollte dir das auch nicht vorwerfen, nur weil ich das oft schon mal gehört habe. Ja, sonst bin ich nachher der Böse in dem Podcast. Ich muss mal auf die Uhr gucken, aber ich weiß gar nicht, wann wir angefangen haben.
Ja, gutes Stichwort. Ich spring mal rein.
Mr. Regie.
Mr. Benedikt. Genau.
Ja, vielen, vielen Dank, dass ihr so offen und ehrlich gesprochen habt hier. Ich saß drin auf der Couch, habe mich eingekuschelt und euren Stimmen gelauscht.
Ach, schön.
Nee, aber Spaß beiseite, es ist ja ein super, super wichtiges und ernstes Thema, über das ihr geredet habt. Und ich finde es immer wieder spannend, wie viel man denkt zu wissen und wie man dann noch lernen kann von zum Beispiel Leuten wie euch, die so super offen im Podcast darüber sprechen. Und das finde ich sehr, sehr schön und vielen Dank dafür. Und vielen Dank, dass ihr heute bei uns wart und mit uns diesen Tag verbracht habt. Mir hat es sehr viel Spaß gemacht. Und wollt ihr noch ein letztes Statement raushauen? Gendert ist es nicht so schwer.
Doch, doch.
Zum Beispiel.
Ja, ja, genau. Vor allem, wenn das hier gerade Leute hören oder sehen, die irgendwas in der Öffentlichkeit machen, seien es RedakteurInnen oder ModeratorInnen, und die noch nicht gendern, schaut euch doch zumindest mal das Thema an. Versucht doch euch mal damit auseinanderzusetzen und dann könnt ihr am Ende ja immer noch entscheiden, ob ihr es macht oder nicht. Mhm. Genau. Ich glaube, da brauchen wir unbedingt mal einen Wandel, gerade in den deutschen Medien.
Es tut auch echt nicht weh, das ist ja unglaublich. Ne?
Ja, niemand wird dabei verletzt.
Nee, nicht richtig.
Ja, ich würde gerne irgendwie ein bisschen Mut mitgeben, weil mich das total befreit hat, so zu mir zu stehen und einfach das auch öffentlich zu machen. Das muss niemand machen, also wenn ihr euch damit nicht wohlfühlt, dann tut's nicht. Aber wenn ihr irgendwie mit euch hadert, sei es auch jetzt irgendwie mental oder mit eurer sexuellen Orientierung, finde ich, reden hilft immer in jeder Sichtweise irgendwie.
Ja.
Und ob das jetzt mit Freunden ist oder vielleicht auch professionelle Hilfe oder mit den Eltern, ich finde, es ist immer eine gute Idee. Und deswegen, seid ihr selbst und steht zu euch.
Ja, da kann ich nicht mehr viel anfügen. Deswegen würde ich sagen, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich, euch wiederzusehen. Irgendwann, wo auch immer.
Ja, wir uns auch.
Ja, bis in dann. Köln.
Ciao.
In
Köln,
bis dann.
Das war's mit unserem Podcast Social Mixtape. Falls ihr jetzt aber immer noch nicht genug bekommen habt, dann schaut doch gerne mal bei Yahoo Style Deutschland vorbei. Und ansonsten würde ich sagen, bis zum nächsten Mal.